Du hörst den Rechtsstandpunkt-Podcast, den Podcast über das Erlebnis Unternehmensrecht. Hier geht es um Unternehmensrecht und Unternehmertum.
Hallo und willkommen zum Rechtsstandpunkt-Podcast. Mein Name ist Rudi Schwarz, bei mir ist wie immer Rechtsanwalt Magister Bernd Trappmeier. Hallo Bernd, wie geht's dir heute?
Danke Rudi, mir geht's ausgezeichnet.
Bist du sicher?
Bin ich.
Zweifelsfrei.
Zweifelsfrei, ja, danke. Aber damit sind wir schon beim Thema unserer heutigen Folge. Rudi, heute sprechen wir über etwas, das auch zum Unternehmertum gehört, nämlich über Zweifel, über Ängste und über Widerstände. Mhm. Vielleicht kennst du das ja selbst oder hast es schon einmal erlebt. Du hast dir ein Ziel gesetzt, du findest es großartig. Es entspricht deiner Leidenschaft, eben eine richtig gute Vision. Und wie es für eine gute Vision gehört, ist die auch schön groß. Mhm. Und dann denkst du dir, vielleicht ist das doch eine Spur zu groß für mich. So groß, so gut bin ich ja vielleicht gar nicht, sagst du dir dann. Mhm. Und vielleicht traust du dich dann noch anderen von deiner Vision zu erzählen, Freunden, Bekannten oder deiner Familie. Und dann sind da hundertprozentig die dabei, die dann zu dir sagen, das ist zu groß für dich.
Das ist ja schön, aber...
Ja, genau. Nicht deine Kragenweite oder Schuhgröße oder was auch immer. Ja. Und eigentlich meinen sie, du bist zu klein, nicht das Ziel ist zu groß. Aber dann gibt's auch die, die sagen, ja, toll, gratuliere zu deinem tollen Ziel, zu deiner großen Vision. Die feuern dich an, die treiben dich an. Die sagen, komm in die Gänge, mach, setz um. Was wird der erste Schritt sein zu deinem Ziel? Was der zweite? Und ehrlich, wem hörst du jetzt zu? Mhm. Den Antreibern oder den Zweiflern? Ich glaube, viel öfter halten uns unsere Zweifel davon ab, die wirklich großen Dinge zu vollbringen.
Aber ist's nicht so? Eine Vision, die muss ja groß sein und ich muss eigentlich kleiner sein als die Vision. Sonst wäre es ja gar keine.
Genau, richtig. Du sollst ja auch nicht alles auf einmal schaffen. Mhm. Kein Mensch springt mit einem einzigen Schritt auf einen Gipfel.
Ja.
Schau, ich gebe dir ein Beispiel. Ich selbst, und das weißt du ja, bin leidenschaftlicher Hobbyläufer. Und ich gehe auch zu Laufwettbewerben, alles zwischen 10 Kilometer und Marathon. Und irgendwann einmal konnte ich mich nach dem, weiß nicht wievielten Marathon, nicht mehr wirklich zum Training motivieren, weil es waren schon einige Marathons und meine Zeit ist jetzt auch nicht mehr wesentlich besser geworden. Also ich habe kein Ziel mehr gehabt. Ja. Nichts mehr, das mich herausgefordert hat oder wo ich jetzt, dafür will ich trainieren. Ja. Und dann habe ich halt gesucht und dann irgendwann einmal bin ich über den Transalpine Run gestolpert.
Über wen?
Ja, der Transalpine Run ist ein hochalpiner Traillauf, der geht über 7 Tage, also über 7 Tagesetappen quer über die Alpen. Heuer, also im Jahr 2023, startet dieser Lauf in Lech am Arlberg und geht über die Schweiz bis nach Südtirol. Die Strecke ist insgesamt 268 Kilometer lang und die Läufer müssen dabei 15.300 Höhenmeter überwinden.
Darf ich diese Zahlen noch einmal hören? Wie viel Höhenmeter?
15.300.
Wow, also das nenne ich eine Vision, die ist wirklich sehr, sehr, sehr groß. Vor allem, also du warst einmal Hobbyläufer, bist es noch immer, so Profi bist du ja nicht. Nein. Du hast Stadtmarathons gelaufen, das waren deine längsten Distanzen bis dahin.
Genau. Wow. Aber das war jetzt was Großes und das hat mich motiviert, wieder zu trainieren. Ja, das hat mich letztendlich auch dazu gebracht, anzufangen auf Trails zu laufen, was ich vorher nicht gemacht habe, also im Gelände. Ich habe dann auch die Trainingseinheiten logischerweise ausdehnen müssen, weil mit einem normalen Marathon-Training kommt man bei so einem Lauf nicht weiter, weil also 268 Kilometer, das sind 6 Marathons hintereinander und dann noch die Höhenmeter dazu. Mhm. Aber letztendlich habe ich mich dann motivieren können, zu trainieren, ernsthaft zu trainieren und viel mehr zu trainieren als vorher. Und dann habe ich in meinem Freundeskreis von dieser neuen Vision erzählt. Und da gab es halt manche, die fanden die Idee wirklich cool. Die haben also wirklich gesagt, ja, ich glaube, das kannst du schaffen. Und wenn du richtig trainierst, wird das schon was. Ja. Aber ganz ehrlich, die meisten haben gesagt, bitte mach das nicht. Marathon ist schön, aber nicht 6 hintereinander und nicht im Hochgebirge.
Wie viel davon haben an deinem Geisteszustand gezweifelt?
Ja, aber letztendlich habe ich dann selbst angefangen, mit mir Selbstgespräche zu führen und habe mich gefragt, kann ich das wirklich schaffen? Geht sich das aus? 6 Marathons in Folge, hochalpin, 15.000 Höhenmeter. Also da sind dann meine Gedanken, haben mit sich selbst gesprochen.
Und was ist dann dabei herausgekommen? Was hast du mit dir ausgehandelt?
Ja, ich muss gestehen, tatsächlich haben meine inneren Zweifler bis heute noch immer die Oberhand. Okay. Ja, ich habe mir den Traum noch nicht erfüllt. Aber immerhin, ich habe die Alpen als Trainings- und Wettkampfgebiet entdeckt und auch meine Liebe zum Traillaufen. Heute laufe ich zum Beispiel nicht mehr auf der Straße, sondern nur mehr im Gelände. Und ich bin auch schon den einen oder anderen Ultramarathon in den Alpen gelaufen. Okay, also mehr als einen Marathon. Und in den Alpen mit mehreren tausend Höhenmetern habe ich schon gemacht. Ja, manchmal ist es eben so, dass man nach dem Mond zielen muss, um letztendlich zwischen den Sternen zu landen.
Das heißt aber hoffentlich nicht, dass du die Vision vom Transalpine Run aufgegeben hast.
Nein, habe ich nicht. Transalpine Run steht immer noch auf meiner Bucketlist. Aber worauf ich hier hinaus will, das ist ja nicht der Transalpine Run. Wir unterhalten uns ja hier über Unternehmertum.
Ja.
Und für uns Unternehmer sind Zweifel oder Ängste ein ganz normaler Zustand. Wie oft stehen wir Unternehmer vor Herausforderungen, die uns riesig erscheinen? So groß, dass wir uns davor wie Zwerge vorkommen. Immerhin gehen Unternehmer jeden Tag bewusst Risiken ein. Wir leben in einer Wettbewerbsgesellschaft. Keiner von uns ist ja allein am Markt. Also es gibt keinen Monopolisten. Auch der größte Konzern hat immer noch Konkurrenten. Immer musst du fürchten, dass dein Kunde, deine Kunden morgen zur Konkurrenz abwandern. Und letztendlich, das ist auch gut so, das ist letztendlich das Wesen des Wettbewerbs. So sind wir gezwungen, unsere Produkte, unsere Dienstleistungen immer weiter zu verbessern und letztendlich unsere Kunden zu begeistern.
Angst ist ja ein Urzustand, Angst ist ja was absolut Natürliches. Aus der Psychologie wissen wir es, wir haben uns im Grunde noch nicht viel weiterentwickelt als unsere Vorfahren dazumals in der Frühzeit, die noch mit dem Tierfell in der Höhle gesessen sind, rund ums Feuer herum. Angst war damals allgegenwärtig, aber es war auch notwendig, damit man überleben konnte dazumals. Also wenn dieser Schatten da vor der Höhle auftaucht, dann war es ganz einfach wichtig jetzt zu wissen, ist das eine potenzielle Bedrohung, ist das lebensgefährlich für mich oder was ist das? Ja, wir leben zwar nicht mehr in Höhlen und die Säbelzahntiger, die sind ausgestorben, aber die Angst, die ist noch immer da und das ist ja auch bei normalen, gesunden Menschen durchaus okay und gut. Angst kann etwas Positives haben, sie kann uns wach halten, sie kann uns wachsam halten.
Richtig, Rudi, ja. Und bei den Unternehmern ist es ja auch nicht die Todesangst vor dem Säbelzahntiger. Wir Unternehmer haben andere Ängste. Die häufigste Angst von Unternehmern, das ist ja die Angst vor dem finanziellen Scheitern. Ja. Stell dir vor, ein Monat oder vielleicht auch nur eine Woche mit weniger Einnahmen als geplant, das reicht schon und du kannst nicht mehr gut durchschlafen. Dann kommen noch Mitarbeiter dazu. Als Unternehmer begibst du dich ja auch in eine gewisse Abhängigkeit gegenüber deinen Mitarbeitern, weil du ja nicht weißt, kommen die morgen wieder oder nicht. Da können dann auch Ängste entstehen, ob Mitarbeiter kündigen und dann möglicherweise Know-how mitnehmen oder Kunden mitnehmen und so weiter.
Die Angst ist die gleiche geblieben. Die Bedrohung hat sich vom Säbelzahntiger zum Pleitegeier verändert, wenn du so möchtest. Aber neben diesen Ängsten gibt es ja noch was anderes. Wir haben auch Zweifel. Diese Zweifel, bin ich wirklich gut genug? Kann ich das schaffen? Ist mein Unternehmen, ist mein Produkt gut genug? Ja. Sind die anderen vielleicht noch besser als ich?
Genau, aber ganz ehrlich, es ist ja auch so. Ich meine, es wird immer einen geben, dessen Produkte sind besser als deine. Ja und? Ja. Ist so. Kann dieses Unternehmen den Markt allein bedienen? Wahrscheinlich nicht. Werden die Kunden trotzdem bei dir kaufen? Wahrscheinlich schon. Ja. Also es geht nicht darum, das beste Produkt zu haben, sondern ein gutes Produkt. Ja. Ein gutes Produkt, das den Kunden einen guten Nutzen bietet, der eben nach der subjektiven Einschätzung des Kunden zumindest höher ist als der Preis, den er für das Produkt bezahlt. Und du darfst dich natürlich ehrlich bemühen, dein Produkt ständig zu verbessern. Aber dass es andere gibt, die bessere Produkte haben, gut, ist so. Schau, Bananen, ja, sind auch so ein Beispiel. Bananen werden unreif geerntet. Die reifen erst auf dem Weg zum Konsumenten. Ja. Ja, oft sogar erst beim Konsumenten. Ja, ich meine, ist es dir nicht auch schon so gegangen? Du gehst in den Supermarkt, kaufst Bananen, die teilweise noch grün sind.
Ja.
Ja, die sind ja noch nicht einmal reif. Ja, und daneben liegen im Supermarkt im Regal vielleicht Bananen, die haben schon ein paar braune Flecken. Nimmst du die? Nein, die sind aber reif, die schmecken vielleicht sogar besser, aber du hast die grünen genommen. Warum? Weil du ja die Bananen nicht alle auf einmal essen willst. Also vielleicht anders, wenn du dir eine einzige kaufst, aber wenn du dir mehrere Bananen kaufst, dann möchtest du ja, dass die bei dir zu Hause nachreifen. Übrigens, Bananenprodukte, so bezeichnet man auch Produkte, die beim Kunden letztendlich nachreifen. Genau wie Bananen, die im unreifen Zustand geerntet werden und dann eben beim Kunden zu Hause erst reif werden, sind Bananenprodukte Produkte, die auf den Markt gebracht werden, bevor sie vollständig ausgereift sind oder auch ausreichend getestet sind. Unternehmen, die solche Produkte auf den Markt bringen, die wissen, dass das Produkt einen Fehler haben kann. Also sie wissen nicht, dass es Fehler hat. Das wäre schon nicht okay. Aber die wissen, es ist nicht ausreichend getestet, da kann es Fehler geben. Und die Kunden werden das dann rückmelden, die werden das dann reklamieren und dann werden diese Fehler durch Updates oder Nachbesserungen behoben. Das klassische Beispiel dafür ist Software. Mhm. Keine Software kommt ohne Fehler auf den Markt. Das würde sich nie ausgehen, weil wenn ich so lange warte, bis die Software fehlerfrei ist, werde ich sie nie auf den Markt bringen können. Elektronik, das Gleiche. Also da wird immer erst durch Updates nachgebessert und irgendwann einmal sind dann die Fehler großteils behoben und die Kunden zufrieden.
Ich verstehe das jetzt so, es ist okay, wenn ein Produkt noch fehlerhaft ist, nicht vorsätzlich, aber halt noch nicht ganz ausgereift. Solange ich dafür sorge, dass diese Fehler sofort behoben werden, wenn sie bekannt werden, wenn sie mir jemand rückmeldet. Also heißt für mich, ich muss auch keine Angst haben, wenn ich nicht hundertprozentig vollkommen bin und meine kleinen Fehler und noch Macken habe.
Genau, Rudi. Oder zum Thema Selbstzweifel, über die wir ja auch sprechen wollen, auch noch ein anderes Beispiel. Du kennst sicher J.K. Rowling.
Natürlich,
ja,
natürlich. Harry Potter.
Genau. J.K. Rowling hat sich kurz nach der Geburt ihrer Tochter von ihrem Mann getrennt, weil er ihr gegenüber gewalttätig war. Ja? Mhm. Also sie war dann arbeitslos und alleinerziehende Mutter und hat von der Sozialhilfe gelebt. Aha. Ja? Und in dieser Zeit hat sie das Buch Harry Potter und der Stein der Weisen geschrieben. Und dann hat sie das Buchmanuskript mehreren oder eigentlich sehr vielen Verlagen angeboten und ist immer wieder abgelehnt worden. Also ihre Selbstzweifel wurden von den Verlagen dann auch noch bestätigt. Ja? Und letztendlich hat es dann ein Verlag angenommen mit einer Starterauflage von 500 Stück.
Ja. Jo.
Es gibt eine Rede, die sie gehalten hat vor Harvard-Absolventen und da hat sie über ihre damalige Zeit erzählt und sie hat gesagt, ich hatte keinen Job, war alleinerziehende Mutter und so arm, dass ich gerade noch über der Grenze zur Obdachlosigkeit lag. Ja? Mhm. Als sie die ersten Harry Potter Bücher geschrieben hat, war sie wirklich Sozialhilfeempfängerin. Ne? Sie hat als Schriftstellerin zunächst einmal überhaupt keinen Erfolg gehabt. Nur Selbstzweifel, sogar Depressionen. Sie hat sich als Versagerin betrachtet und sie hatte sogar Selbstmordgedanken. Ja, das zeigt sich sogar in den Büchern. Also da gibt es in diesen Harry Potter Büchern gibt's bestimmte magische Kreaturen, die sogenannten Dementoren. Ja, die kann man sich so vorstellen, dass sie jedes Glücksgefühl aus den Menschen heraussaugen und nur ein Gefühl der Kälte und der Leblosigkeit zurücklassen. Mhm. Diese Dementoren, das war ihr Bild von ihren eigenen Depressionen. Okay. Also so hat sie ihre eigenen Depressionen erlebt. Ja. Und was ist heute? 2004 ist ihr Vermögen von der Zeitschrift Forbes auf 1 Milliarde US-Dollar geschätzt worden. Und sie ist heute, wie wir alle wissen, die am weitaus besten bezahlte Schriftstellerin der Welt.
Wow, Geschichte mit Gänsehautfaktor eindeutig. Da fragt man sich doch ernsthaft, angesichts so einer Geschichte, wie schaut das bei mir selber aus? Wie ist meine Situation angesichts der Lage, in der sich die J.K. Rowling damals befunden hat? Und wenn sie es geschafft hat, wenn sie es geschafft hat, über diese Selbstzweifel drüber zu kommen und einen derartigen Erfolg zu haben, wie schaut es dann bei mir aus? Kann ich meine Selbstzweifel überwinden? Kann ich meine Vision verwirklichen?
Ja, ich glaube schon. Aber es gibt auch noch andere Beispiele. Denk zum Beispiel an Oprah Winfrey. Ja, kennst du ja auch.
Natürlich.
Oprah ist 1954 in Mississippi geboren worden. 54, Mississippi, Südstaaten, brauchen wir nicht weiter dazu sagen. Ja. Ihre Eltern waren selbst minderjährig. Sie war ein uneheliches Kind, also die waren auch nicht verheiratet. Die Hautfarbe wissen wir alle. Ja. Jetzt 1954, Mississippi, Südstaaten, Eltern, nicht verheiratet, minderjährig, uneheliches Kind. Also kann man noch einen größeren Startnachteil ins Leben haben? Ich glaube nicht. Ja. Dann kommt dazu, mit 9 Jahren sexuell missbraucht, mit 14 schwanger geworden. Das Kind stirbt kurz nach der Geburt.
Also eigentlich ist die schiefe Laufbahn die
vorprogrammiert.
Vorprogrammiert,
ja. Ja. Jugend, nur Armut. Ja. Mhm. Was ist sie heute? Multiunternehmerin und Multimilliardärin.
Mir fällt der Richard Branson ein. Mhm. Richard Branson, Legastheniker, als Schüler sehr, sehr schlecht. Sein Schuldirektor hat in dem letzten Schultag gesagt, du wirst entweder im Gefängnis landen oder du wirst Millionär. Wir wissen, das Zweite hat dann Gott sei Dank für ihn gestimmt. Richard Branson, der hat die Virgin Group gegründet. Dazu gehört ein Plattenlabel, ein Telekommunikationsunternehmen, die Virgin Atlantic Airways, die Virgin Rail Group, die Virgin Galactic, also dieses Raumfahrtunternehmen. Ja, gibt eigentlich nichts, was er nicht schon versucht oder unternommen und erfolgreich unternommen hat. Sein Vermögen, das wurde im Jahre 2019 auf 4 Milliarden Dollar geschätzt. Und noch einmal, Legastheniker, ganz schlechter Schüler. Es geht.
Hat eine Insel in der Karibik.
Ja, ja,
ja. Ja, oder Steve Jobs hat 1976 Apple gegründet und ist dann 1985 wieder rausgeschmissen worden aus seinem eigenen Unternehmen. Also ein Tiefschlag für sein Selbstwertgefühl. Ja, ist dann 1997 wieder zurückgekehrt als Vorstandsmitglied in das Unternehmen. Oder Walt Disney, der ist mehrmals rausgeschmissen worden aus verschiedenen Unternehmen. Einmal hat ihm ein Arbeitgeber sogar gesagt, er schmeißt ihn raus, weil er hat keine guten Ideen. Und der war sogar einmal mit seinem Unternehmen pleite.
Ja. Was nehmen wir aus all diesen Geschichten für uns selber mit? Jede von uns steht vor seinem ganz persönlichen Berg von Problemen, von Herausforderungen. Diese Ängste und diese Selbstzweifel, ja, die kennen wir alle. Das ist eine Erfahrung, die sicher jeder schon mal gemacht hat. Aber ganz egal, wie groß diese Probleme und diese Herausforderungen sind, wir können sie überwinden. Mhm. Weil wenn ich mir all diese Menschen noch einmal anschaue, über die wir gerade gesprochen haben, die wir gerade aufgezählt haben, da fällt doch auf, sie hatten Probleme, die ja meiner Meinung nach viel größer sind als die Probleme, die die meisten von uns heutzutage haben. Allerdings, die Erfolge, die waren dann auch wesentlich größer als die Erfolge der meisten Menschen. Gibt es da einen Zusammenhang?
Ja, also ich glaube, Rudi, wir können jetzt wirklich sagen, je größer dein Problem ist, vor dem du stehst, desto größer ist wahrscheinlich auch der Lohn, der auf dich wartet, wenn du das Problem gelöst hast. Also eigentlich freu dich über große Probleme, dann traut dir das Leben auch zu, die zu überwinden und eben winkt dir aus der Ferne mit dem großen Lohn.
Ja.
Schau, wir alle sind gerne in der Komfortzone. In unserer Komfortzone, da gibt's kein Problem, da kennst du dich aus, da fühlst du dich wohl, deswegen heißt es ja auch Komfortzone.
Mhm, genau.
Aber noch keiner von uns ist in der Komfortzone gewachsen. Warum nicht? Es gibt dort keine Probleme. Ohne Probleme gibt's aber auch nichts zu gewinnen. In deiner Komfortzone, da hast du logischerweise keine Selbstzweifel und natürlich auch keine Ängste, aber auch keinen Erfolg. Wenn du wirklich Erfolg haben willst, dann musst du deine Komfortzone verlassen. Und zwar öfter und weiter, als du dir heute vielleicht vorstellen kannst. Mit jedem Verlassen der Komfortzone verschieben sich natürlich auch die Grenzen der Komfortzone. Und irgendwann einmal ist das, was du dir niemals zugetraut hättest, ganz plötzlich normal für dich.
Es gehört jetzt plötzlich zu meiner persönlichen Komfortzone. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt, liebe Hörerin, lieber Hörer. Wenn du diesen Podcast regelmäßig hören möchtest, dann abonniere ihn ganz einfach auf der Webseite www.rechtsstand.at. Wir sind
Bernd Trappmeier und
Rudi Schwarz.
Bis zum nächsten Mal auf dem Rechtsstandpunkt Podcast.